ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Hier ist auf der einen Seite Sina Kürz und auf der anderen
Julia Nestlen. Hallo zusammen.
Julia Nestlen. Hallo Julia.
Hast du gerade Nestchen gesagt?
Nestchen. Oh, Julia Nestchen. Und Sina Kürzchen?
Kürzer.
Noch kürzer, genau. Ganz kurz. Das trifft's auch gut. Wir haben uns diese Woche angeschaut, was es für wilde News gibt und Studien und so. Und wir haben auch gar keine Zeit, denn vielleicht kurz mal vorab zum Anfang direkt eine News. Das Universum endet früher als gedacht. Habe ich diese Woche gelesen? Ursprünglich war der Gedanke, dass das Universum 10 hoch 1100 Jahre bestehen wird, so in der Form, wie wir es kennen. Das ist, ja,
das klingt lange.
Das sind ein paar Nullen. Und jetzt ist es auf einmal, ist die Lebenszeit runtergekürzt auf 10 hoch 78 Jahre, bis alle Sterne und schwarze Löcher und Neutronensterne und was da oben noch alles rumfliegt, bis das alles endgültig weggestrahlt ist, wegzerstrahlt ist durch die Hawking-Strahlung. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich wollte damit einfach nur sagen, Leute, wenn ihr irgendwie Termine habt in den nächsten 10 hoch 100 Jahren, dann müsst ihr die vielleicht vorverlegen und wir müssen uns auch beeilen.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt ein bisschen schneller reden in dieser Podcast-Folge, damit wir das alles noch durchballern können.
Ja, ja, wir wollen ja auch noch die 35. Staffel Fakt ab irgendwann machen.
Die 35 hoch 93. Staffel.
Ja, das ist doch gut. Also wir nehmen jetzt jeden Tag 18 Folgen auf. So, was hast du mitgebracht?
Ja, wenn du es gerade schon sagst, wir müssen offensichtlich den Takt unseres Lebens erhöhen. Und zwar habe ich mich mit Takt beschäftigt und Rhythmus halten. Es gibt nämlich eine Seelöwin, die das sehr, sehr gut kann. Und die Frage ist, ob du besser als die Seelöwin bist oder schlechter. Wie gut würdest du sagen, bist du da drin, so einen Rhythmus zu halten? So einen Takt, der dir im Chor oder im Orchester oder so vorgegeben wird?
Wie soll ich das beschreiben? Gibt es eine Skala, sowas wie von 1 bis 10 und 10, man ist besonders gut?
Ja, ist eine gute Idee.
Dann bin ich bei minus 10 oder so ungefähr. Ich bin unfassbar schlecht im Takt halten. Wirklich, wirklich. Ganz, ganz schlimm. Also die Seelöwin, die packt mich auf jeden Fall in die Tasche. Nehme ich an, oder? Weil sie kann es gut.
Die kann es wirklich sehr gut. Aber ich, also echt jeder, der schon mal in einem Chor war, wie Sina und ich, oder im Orchester gespielt hat, weiß, Rennen und Schleppen sind die Lieblingsaktivitäten von Musikgruppen auf jeden Fall.
Rennen und Schleppen. Ja.
Ja, so nennt man das ja, ne? Rennen, wenn man schneller wird und schleppen, wenn man langsamer wird. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal kurz die Zeit. Ich gebe mal ein Tempo vor und ihr könnt ja alle mitmachen, Sina, du auch. Und zwar, wir hören uns das jetzt mal, das ist ein Metronom von 120 Beats per Minute. Wir hören uns das jetzt mal 2 Takte an, also 8 Beats. Dann setze ich vielleicht mal so 16 aus und dann beim 17. klatschst du. Und dann gucken wir mal, ob der richtig war. Ja?
Also ich soll das wiederholen, was ich da höre, ja? Die Takte.
Genau. Ich gebe euch jetzt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 im richtigen Takt vor. Mhm. Und ihr macht dann für euch, ihr wippt mit der Hand mit oder schnipst, was auch immer ihr möchtet. Und auf das 17. sage ich euch, auf den 17. Schlag, der danach kommt, sage ich euch, wann er kommen würde. Und dann können wir mal vergleichen, ob ihr es geschafft habt oder nicht geschafft habt, okay?
Ob wir den Takt gehalten haben,
ja,
darum
richtig.
Geht es.
Ja.
Okay, ich habe ganz schlimme Gedanken gehabt, was wir machen müssen. Okay, das ist schön. Ja, das machen wir. Alles klar. Dann
also, Metronom läuft.
Ich mache mit. Ja.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier wäre er gewesen. Did it work?
Ich habe gezählt, aber ich habe ich habe die ganze Zeit auch wieder 1, 2, 3, 4. Wer auch immer hier jetzt an meinem Zimmer vorbeigegangen ist und gesehen hat, wie ich 1, 2, 3, 4 ins Mikro mache, hat gedacht so, alles klar, ich gehe einfach weiter.
Es ist auf jeden Fall sauschwer, ne?
Okay, also den Takt einfach zu halten und nicht irgendwie schneller zu werden oder langsamer zu werden, ja.
Richtig, richtig, genau. Also in der Studie haben sie ein Video gedreht und wirklich geguckt, also das Metronom durfte die ganze Zeit weiterlaufen, wie die Leute jedes Mal das wirklich treffen oder auch nicht treffen mit ihrer Hand und haben dann die Millitausendstel Sekunden gemessen, die daneben waren. Und es war wirklich spannend, weil diese Seelöwin, die heißt Ronan, die war einfach genauso gut wie der Großteil der Studierenden, die an dieser Studie mitgemacht haben. Es waren nur 10. Ja, wir reden hier mal wieder von so einem kleinen Mini-Ding. Aber ich fand es trotzdem sehr nett. Nur 2 waren besser als sie. Das heißt, die ist wirklich sehr talentiert und sie war auch besser als einige andere Studierende.
Aber wie hat sie das denn genau gemacht? Also sie hat mit ihren Flossen dann so... Wie würde, wenn ich mit dem Fuß irgendwie tippe? Oder wie hat man gemerkt, dass die Seelöwin das kann? Ich habe es eben nicht mitbekommen wahrscheinlich.
Sina, wie würde eine Seelöwin Schlagzeug spielen? Die hat ja nur sehr kurze Arme.
Schlagzeug?
Ja.
Die hat zwei Flossen vorne.
Kann sie damit kann sie nicht ordentlich klatschen.
Doch, die kann sich doch hinten so einmal kurz aufrichten und dann machen.
Stimmt, und dann könnte sie klatschen.
Richtig. Hat sie das gemacht? Nein.
Nee, sie hat das tatsächlich nicht so gemacht, sondern sie hat ihren Head gebankt. Also sie war praktisch auf so einer leichten Erhöhung und dann konnte sie ihren Kopf so immer so runter und hoch machen. Und die hat das auch wirklich gelernt. Also sie wurde richtig trainiert. Es gab 2000 Trainingssessions in ihrer ganzen Jugend und Kindheit schon. Ne, das ist nicht so, dass sie einfach die das so aus dem Stand konnte. Und wurde natürlich auch mit einem Fisch belohnt, wenn sie richtig genickt hat. Aber sie hat das also richtig gut gelernt. So ein bisschen wie wenn du deinen Hund mit einem Klick so trainierst.
Ja.
Und sie kann wirklich auf komplexe musikalische Stimuli reagieren und richtig mitwimpen. Zum Beispiel, also aus ihrer Trainings-Playlist habe ich mal was rausgesucht. Zum Beispiel Down on the Corner von Clear Dance Clearwater Revival. Mhm. Dieses Down on the Corner, ha, na, 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 na. Haben wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge irgendwas gehabt. Dann Everybody von den Backstreet Boys, finde ich auch super.
Ja.
Und noch was Oldie-mäßigeres, auch wieder Boogie Wonderland von Earth, Wind and Fire.
Ach, der ist so geil, der Song.
Boogie Wonderland. Ich habe den auch direkt in meine Playlist reingepackt, hatte ich richtig Bock wieder drauf. Ja, und Boogie Wonderland, den nailt sie wohl. Also da ist sie wohl taktmäßig einfach stabil.
Ich finde auch Boogie Wonderland passt auch total zu einer Seelöwin. Also so vom Vibe her.
Ja, voll. Also es ist einfach ihr Ding. Und ich sag mal so, ne? Klar, du kannst so ein Tier das beibringen, cool. Aber das Spannende ist, dass sie das gelernt hat und man das jetzt beobachten konnte, in dieser Studie steht, dass sie das erste bekannte Säugetier ohne Fähigkeit zur vokalen Nachahmung ist, die nachweislich rhythmische Bewegungen von intakt von Musik machen kann. Bisher dachte man, dass sowas nur möglich ist bei Arten mit vokaler Nachahmungsfähigkeit, also deine geliebten Vogelarten zum Beispiel.
Genau, Papageien, ne? Oder so sieht man das ja auch oft auf Videos, genau. Oder so, dass die so ein Taktgefühl haben.
Richtig. Und also weiter soll es jetzt gehen, dass sie noch weniger vorhersagbare Tempi, ob sie die matchen kann. Also ich glaube, Ronan betritt bald ihre Free-Jazz-Era. Ich finde ja, man hat ein bisschen verpasst, bei der Namensgebung sie Dave zu nennen, nach Dave Grohl, oder Phil nach Phil Collins. Sie heißt halt Ronan. Also ich habe mich gefragt, Ronan Keating ist jetzt nicht so bekannt für seine Schlagzeug-Solos, aber gut. Ja. Sie hat Flossen und vielleicht trotz dieser Flossen mehr Taktgefühl als viele von uns.
Als andere Ronans vielleicht, genau.
Das auf jeden Fall.
Ich finde auch, jeder Chor bräuchte eine Seelöwin. Vielleicht sollte man das noch einführen.
So. Wer sich die liebe Ronan, unsere Seelöwin, nochmal anschauen möchte. Ich habe übrigens auch in dem Zuge nochmal nachgeguckt, was der Unterschied zwischen Robben, Seelöwen und Seehunden ist. Viel Spaß beim Googeln. Wer sich die nochmal angucken will, wir haben das Video in den Shownotes natürlich mit drin.
Gemeinsamkeit, sie sind alle sehr, sehr cute. Ich habe letzte Woche in der Nature eine Studie entdeckt. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also, Nature ist ja schon so ein renommierter Begriff, Julia, ne? Mhm. Und es ist eine Studie vom MIT, auch renommiert, ne? Mhm. Und Inhalt der Studie ist, mit welcher Seite muss ein rohes Ei beim Fall auf den Boden aufkommen, damit es eher heil bleibt? Kannst du mir noch folgen,
ein
Julia?
Ein rohes Ei?
Ein rohes Ei.
Jesus, wie viel Eierkuchen haben die gegessen?
Ja, ich weiß nicht, ob man die noch für Eierkuchen benutzen konnte. Im Anschluss. Aber ja, also ist es auf jeden Fall wieder eine Studie, wo ich dachte so, why? Warum macht ihr das? Das ist das fucking MIT. Aber es ist eigentlich für uns ja total schön, weil es ist ja ein Thema, wo wir alle mal mitgehen können. Ne? Das hat ein bisschen was mit der Alltagstheorie zu tun. Vielleicht auch mit Physikunterricht. Hast du so eine Egg-Drop-Challenge auch im Physikunterricht gemacht? Ist da irgendwas noch nicht verdrängt worden bei dir aus der Schule?
Ich kann mich nicht dran erinnern, im Physikunterricht mal mit einem Ei hantiert zu haben.
Vielleicht hieß es damals auch nicht Egg Drop Challenge, sondern
ja, wahrscheinlich Eierunterfall-Herausforderung. Ach klar, ja. Nee.
Ach klar, der. Nein.
Actually not.
Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Experiment, was man auch mit Kindern macht. Das machen wir auch immer, auch beim Thema Raumfahrt oder so. Du nimmst halt ein Ei und kriegst ganz viele verschiedene Materialien. Und die Aufgabenstellung ist dann mit diesen Materialien, das ist dann, weiß ich nicht, Styropor, Strohhalme, Watte, Plastik, bla bla bla, keine Ahnung, alles Mögliche, sollst du dem Ei einen Schutz bauen, so eine kleine Raumkapsel zum Beispiel oder so. Oder du kannst auch noch so eine Mülltüte nehmen und noch versuchen, irgendwie mit Fäden oder so einen Fallschirm zu machen. Also irgendwie so einen Schutz bauen, dass wenn das Ei mit dieser Kapsel irgendwo runterfällt von der Höhe, dass es nicht kaputt geht. Wird ein rohes Ei dann sozusagen reingesetzt und man muss dann halt eben das so bauen, dass man das Gefühl hat, okay, das Ei ist darin sicher und jetzt können wir es auch im Treppenhaus von der Schule runterfallen
Very
lassen.
Well.
Ja, das ist ein sehr schönes Experiment. Und tatsächlich machen das auch die Maschinenbauer-Erstis in der Orientierungswoche am MIT.
Nein.
Was ich total toll finde. Ja, also das wird auch gemacht. Das ist ja, macht ja auch Spaß. Ist ja auch cool, wenn du dann kannst ja auch, also manche Kinder nehmen einfach Watte und machen dann Frischhaltefolie drum und fertig. Und du kannst natürlich das Ganze auch auf ein anderes Level heben. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht einen 3D-Drucker noch dazu bekommen, keine Ahnung. Also der kannst du dir alles Mögliche ausdenken. Ist eine sehr kreative und schöne Aufgabe. So. Und es geht nicht nur um das Material, sondern auch darum, wie setze ich das Ei dann jetzt in diese Kapsel rein.
Oh, stimmt.
Denn das ist ja auch sowas, das haben sich nämlich die AutorInnen auch gefragt von dieser Studie. Normalerweise wird immer so ein bisschen gesagt, ja, am besten legt man das Ei so rein, dass es mit der Spitzenseite oder mit der, mit dieser oberen oder unteren Seite aufkommt, ne, dann ist es wahrscheinlich haltbarer, als wenn es dann so mit dieser glatteren seitlichen Seite, die seitliche Seite, ich bin schon völlig bescheuert.
Mit der flacheren Seite vielleicht?
Mit der flacheren Seite, das ist schon besser, genau, hinfällt, dann geht es wahrscheinlich eher kaputt so. Ne? Und da haben die sich immer gefragt, ist es denn wirklich so oder labern wir hier irgendeinen Quatsch?
Mhm.
Ja, und dann haben die Zeit gehabt anscheinend.
Geil. Ich frage mich.
Ja.
Konnten jetzt eigentlich die, weil wir wissen ja, dass in den USA die Eier im Frühjahr knapp geworden sind an Ostern. Ist dann diese Aktion für die MIT-Studierenden ausgefallen?
Vielleicht ist es deshalb knapp geworden. Vielleicht ist das auch der Grund. Vielleicht ist MIT mit dafür verantwortlich, dass die ganzen Amis keine Frühstückseier mehr bekommen haben. Und
besonders viele Studierende anfangen hier im Frühjahr am MIT. Wir haben den wahren Grund für die Eierknappheit in den USA.
Das ist nämlich der Punkt.
Plötzlich wollten alle Maschinenbau studieren.
Ja, das ist der Grund.
Okay,
du gehst am Thema. MIT an irgendeiner Tür vorbei und guckst rein und siehst da irgendwie gestapelte Kartons mit 200 Eiern. Und dann Forscher, musst du dir auch wirklich vorstellen, weil genau das ist die Studie, du guckst durch die Tür, siehst da ForscherInnen, die mit einem Lineal oder mit was auch immer so exakt wie möglich 8, 9, 10 Millimeter Höhe haben und da ein Ei fallen lassen. Einmal seitlich, einmal hochkant und dann verrückt. Steht da einer und schreibt auf oder tippt was auch immer rein. Also genau das ist die Realität am MIT. Ja. Das ist die Realität am MIT. Ja. Da sind wir jetzt. So.
Aber eigentlich sind ja Eier.
Ja, sag mal was zu Eiern. Ja. Ich hab auch sehr viel über Eier gegoogelt.
Ja, weil, also eigentlich sind Eier ja schlau selbst. Weil wenn man ein Ei hinlegt, dann liegt es ja auf der Seite. Das heißt, ein Ei legt sich schon selbst in die stabilere Position.
Genau, vor allem in die, also dadurch, dass es so oval ist und nicht einfach eine perfekte Kugel, rollt so ein Ei halt nicht irgendwo runter und weg. Also es kann halt nicht weit wegrollen. Wenn es anfängt zu rollen, dann macht es eine Kurve und ne, also das ist ja das Gute an der Eierform so, ne? Und diese Schale, die das Ei hat aus Kalk, also Calciumcarbonat, ist auch total spannend eigentlich, wenn man sich anguckt, wie die entsteht. Also die entsteht auch dann relativ am Ende vom Eileiter, hinten irgendwo am Uterus oder so. Dann kommt nämlich, hat das Ei vorher noch so eine dünne, weiß ich, Membran. Und dann wird mit dem Drüsengewebe dann dieses Calciumcarbonat da drauf gesprüht oder getupft, keine Ahnung, wie auch immer das im Uterus passiert und dann ist das Ei fertig.
Aufgebracht. Gesprüht, als gäbe es da so kleine Düsen.
Naja, es ist ja ein Drüsengewebe, also im Endeffekt ist es eine kleine Huhnmaschine, ich weiß nicht. Aber ja, also so ungefähr ist es. Auf jeden Fall haben wir dann eben diese Eierschale. So, und jetzt kommen wir kurz noch zum Ergebnis, was das MIT bei seinem Eierexperiment gemacht hat. Es waren zwei Experimente, ne? Das eine eben, ne? Wir lassen das Ei aus 8 mm, 9 mm, 10 mm Höhe fallen in verschiedenen Lagen. Interessant, wenn es hochkant runtergefallen ist, zum Beispiel bei 8 mm das Ergebnis, die Hälfte hat Risse bekommen. Also so, wie es eigentlich der Gedanke ist, nicht? Dass es hochkant fallen, dann geht es vielleicht weniger kaputt. Aber ist nicht so. Die Hälfte hat Risse bekommen. Und wenn es seitlich gefallen ist, 10% der Eier sind beim seitlichen Aufschlagen hat Risse bekommen, so. Das klingt logischer. Man hat dann auch eine Druckprüfung gemacht, das kennst du vielleicht von diesen, hast du bestimmt in 1000 Reels gesehen, wo man irgendwelche Sachen unter diese Druckbolzen tut und die das zusammen drücken.
Oh, ja.
Sehr befriedigende Videos. Genau, und das hat man mit den Eiern auch gemacht. Da hat man jetzt keinen Unterschied wirklich gemerkt. Da war die Ausrichtung egal. Lässt sich gut zusammendrücken. Aber es ist seitlich ein bisschen flexibler, also lässt sich ein bisschen eher zusammendrücken. Okay. Aber selbe Kraft macht das Ei kaputt. Was würden wir ohne das MIT machen?
Das hätte ich jetzt auch vorher sagen können.
Ja.
Ein Ei geht kaputt.
Ja, aber für unser Physikunterricht ist es wichtig.
Ja, ohne das MIT würden wir in den USA vielleicht noch ein bisschen Ei essen
können. Ja, richtig.
Wir bleiben im Themenbereich Calcium und Calciumcarbonat, lustigerweise.
Ach, schön.
Ja, die Uni Stuttgart macht nämlich aus Pipi-Beton Also ja. Mal wieder Service-Thema. Leute, wir denken an euch. Wir bleiben Fakt-Up-Themen natürlich treu.
Genau. Ihr hört uns ja nicht beim Essen.
Bestimmt nicht. Naja, und selbst wenn. Es sind halt wichtige Themen. Stellt euch nicht so. Also, das Projekt ist schon 2023 gestartet. Es wurde jetzt aber verlängert, das Ganze. Und sie wollen Urin sammeln an öffentlichen Orten. Zum Beispiel am Stuttgarter Flughafen perspektivisch. Mhm. Und das benutzen, um umweltfreundlicheren Zement bzw. Beton herzustellen. Stell dir mal vor, du fliegst vom Stuttgarter Flughafen. Mhm. Und das wird dann irgendwann ein mehrstöckiges Familienhaus, weil du da einmal auf dem Klo warst. Ist das nicht verrückt?
Ich baue das Haus auf. Dank meiner Hilfe wird das Haus mit aufgebaut.
Richtig.
Wir leisten alle einen Beitrag.
No shit.
No shit, sondern ja. Urin.
Also no piss, ja, ja, genau. Also, ganz kurz, wie funktioniert das? Grob, die nehmen Sand, geben dann bakterienhaltiges Pulver rein, füllen das Ganze dann in eine Schüssel, in eine Form
ja.
und spülen dann Urin da rein, der mit Kalzium angereichert wird. Mhm. So, und weil jetzt Bakterien unter der Zugabe von Kalzium den Harnstoff abbauen, die Folge davon ist, dass Kristalle aus Calciumcarbonat heranwachsen und damit wird aus diesem Sand Biobeton.
Ah, okay.
Und wir haben dann am Ende praktisch einen festen Ziegelstein oder, also es ist ja kein Ziegelstein, aber so von der Vorstellung her, ja, ein Stein, der ähnlich wie natürlicher Kalksandstein ist. Und da kann man dann ganz verschiedene Elemente produzieren, verschiedene, ne, je nach Schalung kannst du dann was Rundes produzieren, was Eckiges und im Moment schaffen sie das schon bis zu einer Tiefe von 15 Zentimetern. Also, ne, damit kann man schon was anfangen.
Mhm.
Es gibt ein kleines Problem, wo sie jetzt noch dran arbeiten müssen. Weil, also wenn man technischen Harnstoff nimmt, kriegen sie schon eine Druckfestigkeit von über 50 Megapascal hin. Das ist schon mal ganz
also
gut.
Also es hält gut.
Das
ja.
ist besser Aha. als bisherige Baustoffe. Also zum Vergleich, also 30 bis 40 Megapascal wäre so ausreichend für Mauerwerk von 2- bis 3-schossigen Gebäuden. Technischer Harnstoff sind wir bei 50.
Das heißt einfach, dass wenn wir, dass das Ding nicht zusammenbricht, dass das eine Stabilität hat, weil es eben den Druck, der von oben kommt, auch
Richtig.
Gut aushält.
Richtig. Mhm. Ne? Wie bei deinem Ei.
Ja.
Ne? Das geht dann nicht kaputt, kriegt keine Risse.
Ja.
So. Mit Druck. Oder wenn es runterfällt. Mhm. So. Mit synthetisch stabilisiertem Urin kriegen wir 20 Megapascal. Wir erinnern uns, für ein Gebäude 30 bis 40 nötig. Hm. Mit echtem menschlichen Urin lag der Wert bisher bei 5 Megapascal.
Oh.
Nochmal ein bisschen weniger.
Ja.
Also da müssen sie nochmal ran, sag ich mal. Da müssen sie ran. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine ziemlich innovative biotechnologische Methode, weil wir wissen ja, dass einfach Betonherstellung wahnsinniger Klimakiller ist. Ne? Mhm. Das ist alles total kacke. Es ist unter viel zu hohen Temperaturen, die wir da brauchen. Die Ressourcen, alles blöd, alles kacke, alles blöd recycelbar auch. Das heißt, jeder Schritt der Forschung in die Richtung, irgendwie diesen riesigen Klimakiller zu verbessern, ist schon mal eine gute Idee. Ja? Und die forschen jetzt auch dran.
Aber die Frage ist ja, also, wenn ich in so einem Haus dann drin bin und
ja.
es ist menschlicher Harnstoff in die Wände mit eingemischt,
ja. Ja.
riecht es dann so wie in der Unterführung bei uns im Bahnhof?
Habe ich mir auch gedacht. Ich bin gerade gestern in Mannheim bei der Brücke durch diese Unterführung gelaufen und dachte mir so, es war ein Fehler.
Schönes.
Es war einfach nur ekelhaft.
Hors d'oeuvre, ja.
Ja. Hors d'oeuvre.
Heißt es so?
Hors d'oeuvre.
Odeur, okay.
Odeur, sagt man, glaube ich.
Ich kann kein Spanisch, sorry.
Also die Forschenden sagen, nein, es ist wohl okay, so vom Geruch
her. Es ist okay, oder, also was heißt, es ist okay? Man hat das Gefühl, es riecht eventuell manchmal irgendwie nach Pisse, oder es ist...
Nee.
Oder es ist, also es wird ja nicht, ich gehe mal davon aus, nein.
Nee, also das...
Es wird verarbeitet.
Es ist verarbeitet, ne, und das, was stinkt, Ammoniak, hat sich sicherlich verflüchtigt, sage ich jetzt mal. Ich habe da auch irgendwas gelesen, ich kann es nur nicht 100% sagen. Nee, also da, hier, du wirst nicht in Zukunft in der Bahnhofunterführung leben, sondern in einem wunderschönen, dreigeschossigen Haus, was ein bisschen umweltfreundlich hoffentlich hergestellt wird.
Und maximal dreigeschossig auch ist.
Also, das haben sie jetzt halt angegeben, ne? Also, Wolkenkratzer, vielleicht wollen sie da noch nicht reaching for the stars, sag ich mal so.
Ja, genau. Aber dann leben, also ich finde Bungalows auch nett, ne? Also können auch
wir haben jetzt Biobeton, aber halt nur noch Bungalows auf der Erde. Dafür, also wir haben jetzt CO2 eingespart, aber wahnsinnige Platzverschwendung. weiß ja, ich nicht. Gut. Pest oder Cholera? Nee, also es ist wirklich vielversprechend. Das ist natürlich Top-Notch-Biotechnologie. Lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gucken. Natürlich arbeiten sie auch mit 3D-Druck. Aber ich habe noch ein paar wichtige Fragen gestellt, die ich mir auch natürlich beantwortet habe. Weil, wenn du am Stuttgarter Flughafen perspektivisch Urin sammeln möchtest, kannst du das ja eigentlich nur mit Männerurin machen.
Warum?
Naja, weil bei Frauen die Trennung ein bisschen schwieriger ist.
Ist das so? Ich weiß nicht, wie eine Kläranlage und wie alles, also wenn das abgespült wird, weiß ich nicht, was mit den Sachen genau passiert. Aber wird das nicht, kann man das nicht auftrennen?
Boah, noch 100 weitere Schritte. Ciao.
Okay.
Ich gehe mal davon aus. Also auch den Prototypen, die ich da gesehen habe, an der Uni Stuttgart steht nämlich so ein kleines Häuschen. Habe ich nur ein Pissoir gesehen. Fand ich jetzt natürlich nicht so inklusiv. Bin ich ehrlich, aber fand ich auch verständlich auf der anderen Seite, dass man sich da vielleicht noch ein bisschen was spart. Ansonsten habe ich mal nachgeguckt, gibt es nicht so riesige, klar, Hormone, bla bla bla, Unterschiede von Männer- und Frauenpipi, also was es noch rechtfertigen würde,
ja,
das zu trennen. Aber auch sonst, ne, ich meine, am Flughafen, ich habe auch das Gefühl, dass da ein besonders hohes Urinaufkommen ist, klar, ne, die einen, die irgendwie nervös sind, aber es kippen sich ja immer vor der Security nochmal alle ihr Wasser rein.
Ja,
das heißt,
ja.
Flughafen ist hat viele Gründe, warum es am Flughafen wahrscheinlich ein besonders gutes und hohes Urinaufkommen gibt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch irgendwie ganz nett. Ja. Ich meine, wir haben internationalen Urin. Also es ist ein internationales Gemeinschaftsprojekt.
Ein internationales Forschungsprojekt. Ja,
ja, genau.
Kann man auch also, besser Forschungsgelder dafür.
Ja, stimmt. Da werden ja viele Leute aus vielen Ländern am Stuttgarter Flughafen sein. Finde ich irgendwie schön. So ein bisschen wie bei der ISS. Also alle Länder sind beteiligt.
Ja, alle machen zusammen. Auf der ISS wird ja auch aus Urin nochmal wieder. Ne?
Stimmt, auch da haben wir internationalen Urin.
Ja, ja. Ich habe mir noch überlegt, was würde an so einer Klotür dann stehen, wenn klar ist, hier lassen sie jetzt Wasser fürs Weltretten zum Beispiel. Oder Pipi for Progress, Pinkeln für den Planeten. Finde ich auch sehr gut.
Pipi for Progress finde ich sehr süß.
Pinkeln für den Planeten, ja. Wäre mein Vorschlag. Liebe Grüße nach Stuttgart.
Wir müssen noch eine Sache besprechen, weil es so groß durch die Presse ging. Ich habe sehr viele Headlines gelesen mit ForscherInnen wandeln am CERN Blei in Gold um. Wow.
Geil.
Ja, da müssen wir einfach nochmal drüber sprechen, weil das klingt in jeder Nachricht irgendwie so, als hätten irgendwie TeilchenphysikerInnen da unten gesagt, so hey, lass mal heute den Teilchenbeschleuniger anschmeißen und versuchen, aus Blei Gold zu machen. Und dann hat es geklappt und jetzt haben wir die Headline. Aber so ist es nicht. Blei in Gold verwandeln oder dass das an sich möglich ist, ist nichts Neues so. Ich wollte nur einmal gerade richtig stellen, was jetzt da die interessante Nachricht ist. Wir googeln bitte alle mal Periodensystem. Oh. Julia, kannst du dich ans Periodensystem erinnern?
Ja, viele kleine Kacheln.
Genau, welche Kachel ist nochmal Blei und Gold auf periodensystemisch? Die heißen ja nicht Blei und Gold im Periodensystem.
Plumbum und Aurum.
Genau, es ist Plumbum. Aurum ist Gold, ne, AU, und Plumbum, PB, das ist das Blei. Und die beiden Kacheln sind sehr nah beieinander. Und das ist nämlich eben der Punkt, der Unterschied, wenn du einen Physiker zum Beispiel fragst, eine Physikerin, was ist der Unterschied zwischen Blei und Gold, dann werden die dir sagen, die Protonenzahl, also wie viel Protonen im Kern sind. Und im Periodensystem sehen wir zum Beispiel, bei Blei steht eine 82, okay, das heißt, Protonenanzahl von 82, dann haben wir ein Bleiatom. Eine Protonenanzahl von 79, dann haben wir ein Goldatom.
Aha.
Und das ist auch schon der große Unterschied. Yeah. Das heißt, wenn ich von dem Bleiatom, wenn ich da reingrapsche und 3 Protonen rausnehme und nur noch 79
genau
übrig sind, dann
das
ist es. Genau so funktioniert das. Ne? Einmal die Ärmel hoch und einmal reingreifen, die Protonen rausholen und dann haben wir Gold. Das ist schon das ganze alchemistische Wissen und Geheimnis, wie man Blei in Gold verwandelt. So, und das passiert am CERN eigentlich die ganze Zeit. Denn man hat da zum Beispiel den LHC, das ist so ein riesiger Teilchenbeschleuniger, so ein riesiger ringförmiger Tunnel, 26 Kilometer lang ungefähr. Da drin sind kleine Bleikerne, die werden angeschubst auf fast Lichtgeschwindigkeit. Also die kreisen da ganz, ganz schnell in diesem Tunnel rum, durch den Tunnel die ganze Zeit. Und dann werden die aufeinander geballert, also die kollidieren. Autounfall mit Bleikernen, das passiert. Und bei diesen Kollisionen entstehen ganz viele neue Teilchen. Manchmal, ne? Das ist das, was man da macht. Ne? Man ballert irgendwelche Teilchen gegeneinander und guckt, was dann, welche Einzelteile da so rauskommen, sozusagen. Und dabei entstehen manchmal auch Goldkerne, weil einfach, wenn so zwei Bleikerne so haarscharf aneinander vorbeirasen, dann kann es passieren, dass die irgendwie so angeregt sind und der Kern so anfängt zu schwingen, dass der einfach von selber so ein paar Protonen abwirft und dann ist es plötzlich ein Goldkern. So. Das ist das ganze Geheimnis.
Und wie lang bleibt der ein Goldkern?
Der bleibt nicht lange ein Goldkern. Also, soweit ich das weiß, verschwindet das irgendwann auch wieder, ne? Weil das ist so hart angeregt, dass es dann irgendwie weiter zerfällt in seine einzelnen Nukleonen. Also, irgendwann ist es halt ganz weg. Also, es ist wirklich nur für einen Bruchteil der Zeit, dass man da plötzlich einen Goldkern hat. Das ist das erste Problem, weswegen wir jetzt nicht Gold im Überfluss haben. Und das zweite ist, es ist sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist der Grund, warum dieses Paper rausgekommen ist. Die haben sich nämlich nicht gefragt, hey, lass mal aus Blei Gold machen, sondern sie haben sich gefragt, hey, es entsteht ja nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren im Teilchenbeschleuniger ein Goldatom ab und zu. Lass doch mal genau messen, wie viele das eigentlich sind.
Ah.
So, und in dem einen Experiment sind es ungefähr 89.000 Goldatomkerne pro Sekunde.
Mhm.
Ist es viel?
Kann man da ein Mäuseringchen draus machen? 0,00005% von einem Mäusering?
Ja, genau, genau. Also auch das kann man nicht. Ich habe nämlich mal geguckt, wie viel, ich habe direkt mal geguckt, wie viel hat denn eine Unze Gold? Weil ich dachte so, ach, gucke ich mir mal hier diese ganzen Edelmetallsachen an. Eine Feinunze, daran wird der Edelmetallanteil angegeben bei Gold. So eine wunderbare nicht-metrische Einheit. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten aus der Forschung geht, aber ich kriege immer so leichte Ekelgefühle bei so Einheiten wie Unze oder weiß ich nicht, weil es will nichts damit zu tun haben. Eine Feinunze sind 31 Gramm Gold. Und ich habe den Kurs nachgeschaut, das sind ungefähr 2.805 Euro, auch das wollte ich nochmal nachschauen.
Ja, wichtig.
Also 31 Gramm Gold, 2.805 Euro, so. Und wie viel sind jetzt in einem Gramm Gold alleine? Wir brauchen ja 31 Gramm, um die Unze zu haben. In einem Gramm Gold, sagt die Google KI, sind 1,48 Trilliarden Goldatome.
Jesus.
Also brauchen wir 45,88 mal 10 hoch 21 Goldatomkerne, damit wir diese eine Unze haben und die 2.805 Euro bekommen. Und die KI hat auch noch gesagt, bei Finanzfragen wenden Sie sich bitte immer an eine Expertin oder einen Experten. Das wollte ich auch noch kurz dazu sagen. Das wurde mir auch noch gesagt.
Also wir sind ganz kurz, ganz bisschen reich.
Ja, ich habe heute Morgen keine Garantie, dass diese Rechnung stimmt, weil sie ist hier auf einem Briefumschlag bei mir links einfach kurz gerechnet. Ich habe gerechnet, wenn wir 89.000 Goldkerne pro Sekunde im LHC bekommen, dann brauchen wir ungefähr 16 Milliarden Jahre, um diese eine Unze Gold herzustellen. Mm. Vorausgesetzt, die Atomkerne bleiben stabil und wir können die am Ende alle irgendwie einsammeln.
Okay.
Mit dann sind wir in 16 Milliarden Jahren, haben wir dann 2.805 Euro.
Okay, also
der Goldpreis ist übrigens wieder leicht gesunken.
Oh ja. Also aus Blei Gold machen und damit reich werden ist schwerer als gedacht.
Ist schwerer als gedacht, genau. Deswegen haben sich die Alchemisten halt damals sehr viel Gedanken darüber gemacht, ne, warum und wie wir das machen können und so. Ich weiß nicht, was mich aber auch immer an sowas stört, ist, wenn du Blei in Gold verwandeln könntest, so problemlos, dann ist Gold doch auch nichts mehr wert. Haben sich die Alchemisten darüber Gedanken gemacht?
Ja.
Darüber macht sich natürlich dann keiner von den Gedanken. Ich verstehe das nicht. Deshalb auch hier nochmal der Hinweis an alle. Wenden Sie sich bitte alle bei Finanzfragen immer an Ihre Expertinnen und Experten und nicht an Menschen aus der Alchemie.
Und nicht an uns.
Und vor allem nicht an uns, ja.
Gut, dann sage ich mal, liebe Grüße aus Goldischmäns.
Was?
Mainz wird ja auch die goldige Stadt genannt.
Ach, ja, klar, Mainz, okay. Ja, ihr seid so toll in Mainz. Mainz ist ja so eine schöne und tolle Stadt. Trinkt eure Weinschorle und lasst mich in Bonn in Ruhe.
Bonn ist auch sehr hübsch.
Bonn ist auch sehr hübsch.
Ich habe noch zum Ende ein Mini-Mini-Fun-Fact. Morgen ist ja Eurovision Song Contest.
Ach, der
je
ist
nachdem,
morgen
wenn
schon.
Ihr es schon Freitag hört.
Ja,
ne? Ja, Samstag.
Am 16.
Also am Tag, am 17. nachdem diese Folge rauskommt, am 17. ist. Und ich habe mich gefragt, viele Musikerinnen und Musiker haben ja vielleicht doch fancy Nebenjobs. Ich habe mich gefragt, ist eigentlich jemand von denen in die Wissenschaft gegangen, nachdem sie beim ESC abgeräumt haben oder im Keller der Liste waren? Und ich habe tatsächlich jemanden gefunden, den ich ganz spannend fand. Und zwar Nina Radojicic. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, hat auf jeden Fall Serbien beim Eurovision Song Contest 2011 vertreten und den 14. Platz bekommen. Und sie hat Pharmazie studiert und promoviert und sie ist zumindest Mitautorin mehrerer wissenschaftlicher Publikationen, unter anderem zum Thema wie Glukokortikoidresistenz und Entzündungsmechanismen.
Echt?
Ja. So viel noch für das Abendessen morgen Abend, bevor ihr dann Eurovision Song Contest guckt.
Aber ich finde, die Folge wird doch länger. Ich muss da echt noch was zu sagen, weil ich finde das nicht überraschend, weil ich so viele Leute aus der Wissenschaft, aus der Naturwissenschaft oder sonst wo Kinder aus der Forschung, die einfach sehr musikalisch sind. Also Musik und Naturwissenschaften gehören wirklich sehr nah beieinander. Liebe Grüße an Aeneas, der ja anscheinend ein begabter Pianist ist übrigens, wer es noch nicht von ihm wusste.
So habe ich auch
gehört, kann sehr schön auf den Tasten klimpern. Wir beide singen. Und ich glaube auch gar nicht mal so schlecht. Also ich finde, also irgendwie hat man immer das Gefühl, das passt ja so gar nicht zusammen, aber so viele Leute aus der Wissenschaft sind in der Musik vertreten. Also ihr könnt uns gerne auch mal schreiben und dann können wir dieses Klischee mal ein bisschen aufräumen. Seid ihr aus der Forschung, aus der Wissenschaft? Schreibt uns doch mal, was ihr so musikalisch macht, ob ihr Musikinstrumente spielt oder ob ihr beim Eurovision Song Contest antretet. Schreibt uns doch gerne mal. Weil ich glaube, das ist wirklich ein Fehlschluss, dass Leute das denken.
Ja, es hat natürlich auch was mit Privilegien zu tun, ne? Also wenn du dir gute Bildung leisten kannst und dann kannst du vielleicht dir auch Musikunterricht für dein Kind leisten, dass da Talente entdeckt werden oder
auch nicht. Ja, das stimmt natürlich.
Wie auch immer. Auf jeden Fall. Habt Spaß.
Genau.
Und bis nächste Woche.
Bis dann.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Wir haben natürlich wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch und zwar diesmal Quarks Daily. Es gibt ja viele Fragen, die auf eine Antwort warten. Zum Beispiel, wird 40 Grad das neue Normal bei uns auf der Erde oder sind Zoos eigentlich in Ordnung? Warum sind wir dauernd abgelenkt? Ist Geburt per Kaiserschnitt oder irgendwie vaginale Geburt besser oder schlechter? Was auch immer. Oder brauchen wir überhaupt noch Bargeld? Brauchen wir überhaupt noch Gold? Was hat das alles für einen Sinn? Komplexe Fragen und Entscheidungen liegen ja täglich vor uns. Und unser Podcast-Tipp ist Quarks Daily. Die helfen dir, dich täglich zu orientieren und beantwortet deine Fragen immer mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung und nachhaltigen Lösungsvorschlägen. Quarks Daily findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den passenden Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.